Ja, Urlaub ist ja eine schöne Sache. Wir haben den dieses Jahr so richtig genießen können, sind gut erholt und entspannt wiedergekommen, haben uns keinen Stress mit unseren Kindern gemacht. Die waren auch ganz entspannt, weil wir ihnen keinen Stress gemacht haben. Und ja, ist manchmal ja tatsächlich so, ne? Man macht Pläne und denkt sich Sachen aus, die man alles irgendwie machen und unternehmen kann. Und das wäre so schön, wenn man alles zusammen machen kann. Und wie das manchmal so mit Plänen ist, und das ist nicht nur in Familie und Urlaub so, sondern mit Gemeinde auch so, manche Pläne funktionieren ganz gut und manche funktionieren nicht so gut und manches passt den einen besser und manches passt den anderen besser. Und wir sind immer wieder neu herausgefordert, auch zu gucken, was will Gott eigentlich tun? Was hat Gott eigentlich mit uns vor? Wie hat er uns zusammengestellt und ausgerüstet, damit wir sein Reich bauen können, seine Liebe in diese Welt tragen können, Menschen mit seiner Liebe begegnen können. Das ist ja unser großes Gemeindemotto, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Gottes Liebe leben und erleben. Und in diesem Zuge habe ich mir überlegt, dass ich die nächste Predigtserie um eine Woche verschiebe. Das macht sich irgendwie überhaupt nicht gut, aus dem Urlaub zu kommen und über Geld zu predigen. Das habt ihr nächste Woche vor euch und die Woche danach. Also wir haben ein paar verschiedene Themen zum Thema Geld. Es ist interessant, wie viel Jesus über Geld geredet hat übrigens und wie man damit gut und gesund umgehen kann. Aber heute habe ich mir überlegt, und das ist auch nochmal zustande gekommen durch eine Begegnung am vergangenen Donnerstag. Wir haben uns als Regionalleitung für die Gemeinden und Pastoren unserer Region getroffen. Und unser Regionalleiter hat uns ein Wort mitgebracht über Frieden. Frieden, den Gott uns schenkt. Und wie wichtig das ist, dass wir mit Frieden im Herzen mit unserem Gott unterwegs sind. In echter, tiefer Ruhe und nicht in Unruhe. Und das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Bei vielen Predigtserien geht es ja darum, oder Predigtthemen geht es ja darum, wie können wir uns entwickeln, wie können wir bessere Christen werden, falls es sowas gibt. Oder besser in dem, was Gott mit uns hat, unterwegs sein. Und das ist auch gut und wichtig. Wir wollen ja lernen. Und manchmal verliert man dabei was aus dem Blick, nämlich die Hauptsache. Ich weiß nicht, wer den Spruch mal geprägt hat. Mich bringt da immer wieder ein Grinsen auf die Lippen. Da hat mal jemand gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Bleibt immer noch die Frage offen, was ist eigentlich die Hauptsache? Genau. Worauf fokussieren wir uns eigentlich? Was ist eigentlich die Hauptsache am Christsein? In dem Zuge habe ich mich gefragt, ob Jesus dazu was gesagt hat. Und das hat er tatsächlich, denn es gibt mehrere Bibelstellen in den Evangelien, die wir finden, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um das und das zu tun oder das und das nicht zu tun, das und das zu sein oder auch nicht zu sein. Interessanterweise hat Gerda eben gerade schon einen davon zitiert. Habt ihr den mitgekriegt? Ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um mir dienen zu lassen. Den habe ich in meiner Auflistung gar nicht drin. Das ist eine super Ergänzung, weil da nämlich tatsächlich genauso, wie du es auch zitiert hast, er schreibt nicht, ich bin gekommen, sondern der Menschensohn ist gekommen. Das hat meine schlaue Bibel-App nicht gefunden. Ja, Elektronik ist geduldig. Jesus ist gekommen. Ja, wozu ist er eigentlich gekommen? Das ist genau der zentrale Satz, den ich mir auch als oberstes Ziel und Thema darüber geschrieben habe. Licht, Wahrheit und Leben, die Botschaft vom Reich Gottes. Er ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss oder volle Genüge. Leben ist ja das Gegenstück zu Tod. Wo fängt eigentlich wirkliches Leben an? Auch gerade aus der vergangenen Woche, wir haben unseren Regionalleiter, der tritt von seinem Amt zurück aus persönlichen Gründen und den haben wir in unserer Sitzung am Donnerstag verabschiedet und wir haben für ihn gebetet und ich hatte so ganz stark für ihn auf dem Herzen, für ihn für Lebensfreude zu beten. Ist ja, wenn man so einen Dienst mit Verantwortung und so hinter sich lässt, hinterlässt das ja auch ein gewisses Loch. Aber Lebensfreude zu erhalten, die Freude am Leben, das Gott uns schenkt, nicht an das zu knüpfen, was wir erreicht haben oder was für eine Position oder was für einen Titel wir haben oder ob wir das Gefühl haben, viel geschafft zu haben, erfolgreich zu sein oder ob wir das Gefühl haben, es ist noch nicht so das, was an Potenzial vielleicht in mir steckt. Lebensfreude. Lebensfreude ist, glaube ich, das höchste Attribut von Lebensqualität, was es geben kann. Lebensfreude bedeutet nämlich, sich an dem, was man als Leben hat, egal wie es gerade aussieht, sich freuen zu können. Und ich glaube, genau das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, ich will euch Leben geben, und zwar Leben im Überfluss. Das heißt ja nicht von vornherein, dass plötzlich einfach alles rosig ist und alles einfach ist und wir keine Sorgen, keine Probleme mehr haben, keine Kämpfe mehr haben, nichts mehr entwickeln oder erreichen müssen und dass wir nur noch auf der Erfolgsleiter ständig nach oben klettern. Ihr kennt so das System, auf dem eigentlich unsere gesamte Gesellschaft basiert, ist ja so eine Grafik, die immer aufwärts geht, die immer nach oben zeigt, oder? Wenn die gerade ist oder nach unten geht, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wirtschaftswachstum, oh nein, ist nur 0,2% oder so. Oder es stagniert, und es ist womöglich rückläufig, wir sterben bald. So hat man manchmal das Gefühl, oder so wird das uns präsentiert. Es ist nur gut, wenn es besser wird und noch mehr und aufwärts geht, dann ist es gut. Ich glaube, Jesus will uns ein ganz anderes Leben schenken. Dem Menschen soll es gut gehen. Lüge und Dunkelheit zerstört Menschen. Ehrlichkeit, Wahrheit und Transparenz macht frei. Und auch das hat Jesus gesagt, in Johannes 18 sagt er, ich bin gekommen, um Zeuge der Wahrheit zu sein. Ich blätter hier mal ein bisschen, damit ich die Bibelverse auch komplett richtig zitiere. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Wahrheit über uns selbst und Wahrheit über Gott und wie er das Leben gemacht und gemeint hat. Transparenz, echt sein zu können, ehrlich sein zu können, findet erst da statt, wo ich mich geliebt fühle und geliebt weiß. Wahrheit macht frei. Ehrlichkeit macht frei. Und das alles findet da statt, wo Versöhnung mit Gott stattfindet. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Johannes 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Er ist gekommen, um Licht zu sein. Johannes 12. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Und Zeuge der Wahrheit zu sein. Das habe ich gerade schon zitiert. Das alles mündet in dem, was Jesus als Werk auf der Erde getan hat. Das Ziel ist, die Menschen mit Gott zu versöhnen und ihnen gutes, wahrhaftiges, fröhliches Leben zu bringen. Und dazu ist es nötig, mit Gott in Frieden zu leben, mit Gott in Beziehung zu sein, Gottes Liebe zu erleben, ihm zu begegnen, mit ihm versöhnt zu sein. Alles findet sich erst in der Beziehung und in der Versöhnung mit Gott. Und auch dazu hat Jesus sehr deutlich gesagt, wozu er gekommen ist, nämlich Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, erstmal, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. nicht verurteilen, sondern retten. Das ist mal eine gute Botschaft, oder? Also mit Urteilen kennen wir uns ja gut aus. Retten ist viel schwieriger. Und Jesus hätte genug Grund, Gott hätte genug Grund, uns zu verurteilen. Da können wir in die weite Landschaft von Völkern und Politik gucken, aber wir können auch in unser ganz eigenes Leben gucken. Und jeder weiß selber, wie viel er auf dem Kerbholz hat. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um zu retten. Sogar die ganze Welt. Und da du Teil dieser Welt bist, auch dich ganz persönlich. Wenn da nun Schuld ist, die er verurteilen könnte, er das aber nicht tut, braucht es ja einen Weg, um von dieser Schuld wegzukommen. Gottes Liebe findet Ausdruck in Vergebung. Und Gottes Gerechtigkeit findet Ausdruck darin, dass Jesus unsere Schuld übernommen und bezahlt hat. Und wenn wir diese beiden zusammenbringen, dann haben wir Vergebung, die stattfinden kann, weil jemand für unsere Schuld bezahlt hat. Das Urteil an unserer Stelle übernommen hat. Das funktioniert aber auch wieder nur unter einer einzigen Bedingung. Und das ist interessant, das ist jetzt der eine Satz, der sich in den drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, in allen dreien wiederfindet. Die anderen sind verteilt auf die anderen Evangelien. Und zwar einmal in Matthäus 9, Vers 13, in Markus 2, Vers 17, Lukas 5, Vers 32. Falls ihr die später noch aufschreiben wollt, könnt ihr gerne auch nochmal rumkommen oder euch die Predigt auf Audio holen und nochmal nachhören. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das findet sich tatsächlich in allen drei Evangelien fast wortgetreu. Lukas schreibt es dann, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Mit anderen Worten, das Ganze funktioniert nur für Menschen, die wissen, dass sie schuldig sind. Man könnte ja an der Stelle nochmal fragen, gibt es überhaupt Gerechte? Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, naja, also seien wir mal ehrlich, dann ist er doch gekommen, um alle zu rufen. Warum sagt er das dann so deutlich? Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus erklärt es an anderer Stelle und sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wie machst du das, wenn du krank bist? Ich bete, sehr gut. Das ist auf jeden Fall gut, denn Gott will uns auch in unseren Krankheiten helfen. Taugt aber für mein Beispiel jetzt gerade leider nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ach, da geht schon irgendwie wieder weg. Und du bleibst zu Hause, machst deinen Alltag ganz normal weiter und manchmal geht es wieder weg und manchmal wird es schlimmer. Und manche treiben das so weit, bis sie nachher irgendwann richtig krank sind und sich gar nicht mehr bewegen können, vielleicht sogar so lange, bis sie sterben. Der andere sagt, oh, ich bin krank, ich brauche Hilfe und Hilfe gibt es ja, es gibt ja Ärzte. Ich gehe zum Arzt und lass mir helfen. Und im Prinzip ist das genau der Vergleich, den Jesus macht. Es geht nicht darum, dass er sagt, da sind ein paar, die sind gesund, die brauchen mich nicht. Sondern es geht darum, dass er sagt, da sind ein paar, die denken, sie sind gesund genug, dass sie es alleine hinkriegen und brauchen mich deshalb nicht. So dieses klassische Verhalten von, der Arzt kann mir sowieso nicht helfen oder ich brauche noch keinen Arzt, so schlimm ist es noch nicht. Ja? Ich bin doch gar kein wirklich schlechter Mensch. Wieso brauche ich jemanden, der meine Schuld übernimmt, damit ich mit Gott versöhnt sein kann. Ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Das ist der vermeintlich Gerechte, der keinen Arzt braucht oder keinen will. Sondern Jesus ist ganz bewusst für die gekommen, die sagen, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ich weiß, dass ich das alleine nicht schaffe. Ich habe verstanden und sehe, dass ich Hilfe brauche. Für denjenigen ist Jesus gekommen. Für Sünder, nicht für Gerechte. Wenn ich dieses Leben, das Gott mir dann verspricht, für das Jesus gekommen ist, Leben und Leben im Überfluss und ist ja auch immer wieder das geflügelte Wort von Freiheit. Du bist endlich frei, frei von Schuld, frei von Sünde, frei zu tun und zu lassen, was du willst. Fragezeichen. Endlich kann ich dann tun, was ich will oder was ich schon immer wollte. Ich bin ja endlich frei. Mal ganz ehrlich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück an den Punkt, wo Jesus sagt, ich bin nicht für Gerechte gekommen, sondern für Sünder. Hatten wir nicht gerade festgestellt, dass wir es alleine nicht schaffen? Das war doch der Punkt, damit wir überhaupt erstmal sagen, okay, ich will mit diesem Gott unterwegs sein, damit mein Leben gelingt, damit es besser wird. Und jetzt habe ich diesen Schritt gemacht und statt den nächsten Schritt vorwärts zu tun, will ich wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, jetzt kann ich endlich tun, was ich will. Hast du doch vorher schon. Hat nicht funktioniert. Was willst du an diesem Ort von, ich kann endlich tun, was ich will? Geh doch mal einen Schritt vorwärts in das Leben, was Gott für dich hat, nämlich das, wie er es sich überlegt hat und wie er es für dich und mit dir gestalten will. Das ist wahre Freiheit und wahres Leben. Wir haben endlich das gute Fundament, um unser Leben gut und gesund bauen zu können. Wir sind versöhnt mit Gott, wir können wieder im Gespräch mit ihm sein, wir können von ihm lernen, wir können verstehen, wie er Leben, persönliches Leben, familiäres Leben, Leben in Gesellschaft, wie er es gestalten will, wie er berufliches Leben entwickelt, wie er Gesellschaft und Kultur sich vorstellt und ausgedacht hat. Können wir alles von ihm lernen? Jetzt haben wir wieder den Zugang und den Kontakt. Und wir sagen, ich versuch's doch mal auf meinen Weg. So ein Quatsch, versuch's doch mal auf seinen Weg. Das ist bestimmt viel besser. Wir sind frei, das zu tun, was er möchte. Gottes Gesetz oder Regeln, wie er das Leben sich gedacht hat, und seine Werte haben sich nicht verändert. Im alten Israel hatten die, oder zur Zeit, als Jesus als Mensch auf der Erde war, hatten einige Menschen genau dieses gleiche Problem. Die haben nämlich da gestanden und haben gedacht, naja, also Gott hat bisher gesagt, so und so sollen wir uns verhalten. Das ist der Weg. Wir haben das Gesetz von Mose, wir haben die Propheten, die uns ganz klar gesagt haben, das ist gut, das ist richtig und das andere ist falsch. Und dann sagen sie, und jetzt kommst du, Jesus, und löst das alles auf und sagst, du brauchst das Gesetz nicht halten, du musst nur einfach mir glauben und vertrauen. Und dann wird Jesus auch an der Stelle einmal ganz deutlich und sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, das, wie Gott das vorher wollte, ist Mist. Sondern er ist gekommen, um zu sagen, ich öffne euch jetzt eine Tür, damit ihr versteht, wie Gott das gemeint hat, nämlich in der Beziehung zu ihm und aus dem Kontakt mit ihm heraus und wie ihr in die Lage versetzt werdet, zu lernen, das zu leben, ohne dem Druck ausgesetzt zu sein, das alles erfüllen zu müssen, damit ihr irgendwie Gott nahe kommen könnt. Ich nehme euch da raus, setz euch in Gottes Nähe Und von da aus, aus Gottes Nähe, an seinem Herzen, könnt ihr lernen, genau das zu leben. Aber ohne diesen Druck. Ohne diesen Druck, sondern aus dieser Beziehung heraus. Mit einem veränderten Herzen können wir dann freiwillig erleben und leben, was wir vorher irgendwie mit Druck versucht haben, richtig zu machen. Alles wird gut. Definitiv. Aber nicht alles wird einfach und nicht alles wird sofort gut. Dieser Weg zu Gott, Jesus versöhnt uns mit Gott, vergibt unsere Schuld und macht uns frei dazu, Gottes Werte und Regeln zu leben, wird ja durchaus unterschiedlich betrachtet und behandelt in unserer Welt. Es gibt nur ein Dafür, das glaube ich, oder ein Dagegen. Das glaube ich nicht oder das will ich nicht. Und auch das hat Jesus interessanterweise in diesen Ich bin gekommen um Worten tatsächlich schon mit erwähnt. Es kann zu Unfrieden, Trennung und Streit kommen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir so leben wollen. Da sagt er einmal in Matthäus 10, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Wow.
Also das ist nicht so unbedingt der Vers, über den man regelmäßig und gerne predigt. Es entspricht eigentlich überhaupt nicht unserem Gottesbild und unserer Theologie zu sagen, Schwert, Krieg, nicht Frieden, Unfrieden, Gewalt. Oder Matthäus 10, 35, gleich der nächste Vers, ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Da ist schon das Schwiegermonster-Problem aufgetaucht, steht schon in der Bibel. Aber auf einer ganz anderen Basis übrigens, kommen wir gleich zu. Ja, auch da denkt man, wieso? Ich dachte immer, Gott ist für Familie. Warum macht er dann sowas? Und Gott ist für Frieden und definitiv nicht für Krieg. Also müssen wir entdecken, was er damit gemeint hat. Und der Punkt ist genau der, dass es in diesen Aussagen um die Frage geht, willst du dein Leben diesem Gott anvertrauen und Jesus folgen oder willst du das nicht? Und an der Stelle bringt Jesus das Schwert und sagt, hier muss Klarheit rein. Entweder oder. Du kannst nicht mit einem Fuß auf der einen Seite stehen, mit dem anderen auf der anderen sagen, ich mache hiervon ein bisschen und bleib aber auch da noch ein bisschen. Entweder oder. Entweder du vertraust dein Leben Gott an und gehst diesen Weg mit ihm, oder du sagst, nein, das ist nicht die Religion, die Philosophie, der Glaube, das Lebensfundament, auf das ich mein Leben bauen will. Und dann bist du nicht dabei. Dann gehörst du nicht dazu. Und in dieser Frage wird es auch immer wieder Konfrontation geben, bis hinein in die eigene Familie unter Umständen. Da ist es natürlich am unbequemsten und am schwierigsten auszuhalten. Warum sagt Jesus das dann ganz einfach, damit wir vorbereitet sind? Er sagt uns von vornherein, wenn du diese Entscheidung triffst, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Aber es wird auch Schwierigkeiten geben und es kann sein, dass du Beziehungen, Verwandtschaft, Freundschaften damit aufs Spiel setzt. Und vielleicht auch ein oder andere verlierst. Was es trotzdem schafft, ist ein innerer Friede. Für mich, für dich. Dieses Versöhntsein mit Gott, dieses Wissen, ich bin von meinem Gott geliebt. Ich muss mir das nicht mehr irgendwie erarbeiten oder erkämpfen, in seine Nähe zu kommen, von ihm geliebt zu sein, seine Stimme hören zu dürfen. Das hat er mir geschenkt. Diesen Frieden im inneren Menschen, den schenkt Gott auf jeden Fall und sofort in dem Augenblick, wo du dich entscheidest, dein Leben ihm anzuvertrauen. Ein Vers fehlt mir noch von denen, die ich in diesem Rahmen entdeckt habe. Und das ist Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, um auf der Erde Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Ein paar sind gleich ganz begeistert, die haben das Ganze schon gleich fromm und geistlich übertragen. Feuer ist ja schon auch nicht so ganz ungefährlich. Unsere Ranger wissen davon, ein Lied zu singen. Wenn sie auf ein Camp fahren wollen und die kochen ja gerne über Lagerfeuer oder machen abends gerne ein Lagerfeuer, weil das einfach gemütlich ist, schön anzugucken ist, die Wärme. Man kann Lieder singen, man hat eine gute Gemeinschaft drumherum. Und dann war ein trockener Sommer. Und dann ist nichts mit Feuer, weil Waldbrandstufe 5 herrscht. Oder hatten wir auch diesen Sommer schon an verschiedenen Orten, auch in unserem Land und in anderen Ländern weiter südlich, Waldbrände, die uns schon echt zu schaffen gemacht haben. Also vielleicht, weil wir selber nicht so nah dran wohnen, ist uns das gar nicht so bewusst. Aber so ein Feuer, ich staune immer wieder, wenn ich das sehe, dass so ein Waldbrand irgendwo herrscht und dann heißt es, das Dorf muss oder die Stadt muss evakuiert werden. Und das Feuer ist noch einen Kilometer weit weg. Man denkt, wieso in aller Welt? Ist doch noch Zeit. Also so ein Feuer kann sich echt schnell ausbreiten. Und es ist schon echt bedrohlich und das verzehrt und verbraucht und verbrennt eine Menge Holz zu Asche. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich will ein Feuer anzünden? Ich glaube, wofür Feuer in diesem Zusammenhang steht, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ich mag Feuer. Wenn man so eine Lagerfeuerschale hat und da drum rum sitzen kann, kann er stundenlang einfach nur reingucken und genießen. Feuer wird auch als Symbol verwendet für Begeisterung und für Leidenschaft. Feuer ist ansteckend. Feuer bringt Wärme. Und ich glaube, das ist das Feuer, was Jesus meint. Ich will so ein Feuer der Begeisterung und der Leidenschaft für meinen Gott, für meinen Vater anzünden. Und ich wünschte, es würde schon jetzt brennen und stark brennen und sich ausbreiten und um sich greifen. Brennst du noch? Oder brennst du schon? Je nachdem, wo du stehst. Oder musst du mal wieder ein paar Holzscheite nachlegen und nochmal wieder gucken, was hat dieser Gott eigentlich für mich getan? Diese Begeisterung neu anfachen lassen. Nochmal neu zu entdecken, zu sagen, hey, Christsein muss gar nicht so mühsam sein, wie ich immer dachte. Christsein besteht nicht nur aus, du musst und du darfst nicht, sondern Christsein besteht aus einem Gott, der sagt, komm zu mir, genieß meine Nähe, genieß meine Gegenwart, lass uns zusammen das Leben gestalten. Lass uns gemeinsam die Herausforderungen meistern und die Erfolge feiern. Freu dich an dem Leben, das ich dir geschenkt habe, egal wie gut oder schlecht das gerade aussieht. Du bist nicht alleine, ich bin an deiner Seite. Jeden Tag, bis zum Ende dieser Welt. Wenn du merkst, es glüht nur noch, leg mal regelmäßig jeden Tag ein paar von diesen Scheiten nach. Erinnere dich daran. Damit das Feuer wieder brennt, wieder hell wird, wieder Wärme spendet, wieder warm wird und du selber das Leben richtig genießen kannst. Das Leben als Christ mit deinem Gott an seiner Seite, an seiner Hand. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass es dir vor allem anderen darum geht, dass wir Lebensfreude haben. Dass du uns Leben schenken willst, Leben im Überfluss. Und das heißt nicht, dass wir immer mehr haben, als wir brauchen, sondern einfach, dass unser Innerstes, unser Herz gefüllt ist mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit dem Wissen, dass du da bist, mit deiner Liebe, die grenzenlos ist und die sich durch nichts ausbremsen lässt und von der wir nicht getrennt werden können. nicht Armut, nicht Reichtum, nicht Krankheit, nicht Leiden, nicht irgendwelche Leute, die irgendwie kritisch mit uns umgehen. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Lass dieses Feuer hell in uns brennen. Diese Begeisterung für dich, diese Freude an dir. Lass uns entdecken und spüren und hören, wie du zu uns sprichst, wie du uns Mut machst, wie du uns lehrst. Mit Doppel-E und mit H. Damit Platz für dich ist und deine Liebe auch durch uns zu Menschen hinausgebreitet wird. Füll unsere Herzen. Wir beten auch, füll diesen Raum und diese Gemeinde, Herr. Fließ durch uns in unsere Familien, zu unseren Freunden. Sende uns zu den Menschen, die ihre Not erkennen, die verstehen, dass sie Sünder sind und nicht Gerechte, damit wir ihnen den Weg zeigen können. Dein Weg ist ja nicht unser.